Ja, danke schön, Heinz, für diese freundliche Vorstellung und auch danke schön für die Einladung, dass ich hier wieder sprechen kann. Nach 3 Jahren freue ich mich, wieder hier zu sein. Mir ist nochmal aufgefallen, dass der übergreifende Rahmen angeblich Räume sein soll. Ich muss euch enttäuschen oder Sie enttäuschen, dass Räume nur sehr am Rande im Artikel heute, in dem Vortrag heute vorkommen werden. Aber ich muss mich oder kann mich dahingehend entschuldigen, dass ich wirklich auf das Ticket eingeladen worden bin, zu queerer Ökonomiekritik zu sprechen. Und jetzt muss ich mal schnell mein Handy ausmachen. Das hat auch was mit Ökonomie zu tun. 1992 war es vor allem der Slogan "It's the economy, stupid", mit dem der Herausforderer Bill Clinton seinen Wahlkampf um die US-amerikanische Präsidentschaft gewann. Dieser Slogan relativierte das, was die US-amerikanische Bevölkerung für die außenpolitischen Erfolge des damals noch amtierenden Präsidenten George Bush hielt. Die damalige Wirtschaftskrise rief die Bedeutung der politischen Ökonomie drängend ins Bewusstsein. Auch hierzulande werden Politikerinnen nicht müde, zu betonen, dass eine kluge wirtschaftspolitische Agenda der Schlüssel zum gesellschaftlichen Fortschritt sei. Nun bringe ich Bill Clinton und seiner neoliberalen Wirtschaftspolitik keine Sympathien entgegen. Ich stimme ihm allerdings aus einer materialistischen Perspektive darin zu, dass die politische Ökonomie von grundlegender Bedeutung zum Verständnis unserer Gesellschaft und ihrer Konflikte ist. Dies gilt daher auch, wenn man sich mit der heteronormativitätskritischen Analyse von Sexualität und Geschlecht beschäftigt. Daher mein Titel: It's the economy, queer. Umgekehrt möchte ich aber auch die Bedeutung von Sexualität und Geschlecht für die politische Ökonomie hervorheben. Mein Titel müsste daher eigentlich um einen weiteren Slogan ergänzt werden: It's gender and sexuality, worker. Spätestens seit dem Börsencrash ist beispielsweise sogar Aufsichtsräten aufgefallen, dass die Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Geschlechterhabitus Einfluss auf das Risikoverhalten bei Geldgeschäften nehmen können. Ebenso ist auch das Spekulationsgeschehen an der Börse von irrationalen, intimen und sexuellen Wünschen geleitet. Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit sind aber selbstverständlich auch in andere Bereiche kapitalistischen Wirtschaftens eingeschrieben. Dass Ökonomie und Sexualität, außer in der Prostitution, etwas miteinander zu tun haben könnten, wird viele zunächst überraschen. Die Vorstellung von romantischer Liebe hat sich dermaßen etabliert, dass wir im Allgemeinen davon ausgehen, dass sexuelle Verhältnisse nur dann echt und gut sind, wenn sie von sämtlichen ökonomischen Funktionen entschlackt sind. Diese Vorstellung ist jedoch erst das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung, nämlich des Aufstiegs des Bürgertums und seiner kapitalistischen Wirtschaftsordnung mit seiner besonderen Sphärentrennung, die ich im Folgenden kurz skizzieren möchte. Ursprünglich erforderte die frühkapitalistische Produktionsweise die Disziplinierung der Arbeitskraft und die kontrollierte Indienstnahme der Lüste zu ihrer Reproduktion. Als ein Ergebnis entstand die Trennung in Privatsphäre und Öffentlichkeit sowie die bürgerliche Kleinfamilie mit der ihr charakteristischen patriarchalen und heteronormativen Geschlechterordnung. Die marxistische Unterscheidung der kapitalistischen Wirtschaft in die 3 Sphären der Produktion, Zirkulation und Reproduktion erkennt die Bedeutung von Geschlecht und Sexualität vor allem der Reproduktionssphäre zu, also dem Bereich von Warenkonsum, von Hausarbeit, von emotionaler und erotischer Beziehungsarbeit sowie von Fürsorge und Pflege. Im Zentrum marxistischer Analysen stand jedoch meistens der Widerspruch von Kapital und Arbeit in der Produktionssphäre mit dem Fokus auf den männlichen Industriearbeiter, obwohl auch Frauen und Kinder seit jeher in der Industrie arbeiteten. Feministische Marxistinnen wie etwa Angela Davis haben diese Verengung der Perspektive auf Lohnarbeit kritisiert und angemahnt, die unentlohnte und vorwiegend von Frauen geleistete Reproduktionsarbeit nicht aus den Augen zu verlieren. Andererseits haben Sie die analytische Trennung zwischen Produktions- und Reproduktionssphäre als eine heteronormative Anordnung grundsätzlich kritisiert, die im Einzelnen analytisch nicht deutlich nachvollziehbar ist, die aber enorme ideologische Konsequenzen mit sich bringt, weil sie Arbeitsteilung geschlechtsspezifisch organisiert und hierarchisch anordnet. Postkoloniale Queertheoretiker wie Roderick Ferguson haben außerdem darauf verwiesen, dass die heteronormative kapitalistische Sphärentrennung zunächst nur die weiße Bevölkerung der Industrieländer betraf und vor dem Hintergrund der gleichzeitigen Ausbeutung der Bevölkerung in den Kolonien gedacht werden muss. Koloniale und rassistische Ausbeutungsverhältnisse müssen daher in die ökonomische Analyse von Sexualität einbezogen werden. Mit der zunehmenden Bedeutung des Konsums im späten Kapitalismus verändert sich allerdings das Verhältnis von Sexualität und Ökonomie und zeichnet sich nun dadurch aus, dass Sexualität nicht mehr nur diszipliniert werden muss, sondern als ökonomische Ressource ausgebeutet und angeheizt wird, um Konsumwünsche zu wecken und Käuferinnenschichten zu erschließen. Für Heterosexualität hat die Soziologin Eva Illouz herausgearbeitet, wie sehr Romantik, Partnerschaft und Liebe unter einem ökonomischen Imperativ stehen. Romantik ist zu einer stilsicheren Konsumentscheidung für diejenigen geworden, die sie sich leisten können. Die Partnerfindung auf dem bezeichnenderweise sogenannten Heiratsmarkt funktioniert ihrer Meinung nach nicht anders als die Börse. Bini Adamczak erkennt daher gerade ein queeres Moment, wenn diese Tauschregeln des Marktes zeitweise außer Kraft gesetzt oder destabilisiert werden. Auch die heteronormative Geschlechterordnung befindet sich durch die neoliberale Transformation des Kapitalismus seit den 70er Jahren im Wandel. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts herrschte in den Industrieländern das sogenannte fordistische Familienernährermodell vor, das nur schwer einen Ausbruch aus dem heterosexuellen patriarchalen Ehemodell erlaubte. Es sah für Ehemänner ein unbefristetes und sozialversicherungspflichtiges Lohnarbeitsverhältnis im Vollerwerb vor. Es war auf Dauer angelegt und Wohnen und Arbeiten waren dabei räumlich getrennt. Dagegen befürworteten neoliberale Doktrinen seit den späten 70er Jahren einerseits die Deregulierung von Arbeitnehmerrechten und Sozialabbau, versprechen aber andererseits die Befreiung von der Normierung durch einen paternalistischen Staatsapparat. Diese starren Strukturen geschlechtshierarchischer Arbeitsteilung werden im neoliberalen Kapitalismus prekarisiert. Das heißt, sie werden nicht völlig außer Kraft gesetzt, aber Ausnahmen sind möglich. Frauen können sich am Erwerbsleben jenseits einer reinen Zuverdienerinnenrolle als heterosexuelle Ehefrau beteiligen, auch wenn sie dabei mehrheitlich noch benachteiligt sind. Männer können sich dagegen nicht mehr sicher sein, mit ihrem Arbeitslohn den Familienunterhalt bestreiten zu können. Geschlechterarrangements, wie sie noch im fordistischen Sozialstaat galten, werden staatlicherseits nicht mehr garantiert. Wolfgang Fritz Haug behauptet deshalb, ich zitiere, wenn das Gefängnis des alten Geschlechterdispositivs Sicherheit bot, so erfährt sich die neue Freiheit in permanenter Unsicherheit. Als die Geschlechterrollen noch von der Sozialordnung verfügt worden waren, kamen sie zu den Individuen im Fertigmodus des Zu-Sein-Habens zu. Ende des Zitats. Diese Veränderungen haben selbstverständlich auch auf alle sexuellen und geschlechtlichen Lebensweisen Auswirkungen, die nicht den heteronormativen Rollenvorstellungen entsprechen. Und diesem Aspekt möchte ich mich im Folgenden widmen. Ebenso wie die Vorstellung der romantischen Liebe sind auch homosexuelle Identitäten und Lebensweisen erst durch die Revolutionierung der Produktionsverhältnisse und der Kultur im Kapitalismus ermöglicht worden. Der Historiker John D'Emilio schreibt dazu, ich zitiere, erst als die Einzelnen damit begannen, ihren Lebensunterhalt mit eigener Lohnarbeit und nicht mehr als Teil unabhängiger Familieneinheiten zu verdienen, war es möglich, homosexuelles Begehren zu einer persönlichen Identität zu verdichten. Eine Identität, die auf der Befähigung basierte, außerhalb der heterosexuellen Familie zu bleiben und das eigene Leben auf der Grundlage der Anziehung durch das eigene Geschlecht zu führen. Ende des Zitats. Verkehrs- und Handelsmetropolen wie Amsterdam, Paris, London oder New York hatten dabei nicht nur eine Vorreiterrolle in der Durchsetzung und Fortentwicklung kapitalistischer Produktionsverhältnisse, sondern auch in der Herausbildung homosexueller Identitätsformen und Subkulturen. Anne Pellegrini meint, dass es deshalb eine Erzählung gibt, die Kapitalismus und homosexuelle Emanzipation eng miteinander verschweißt. Schon Marx und Engels hatten betont, dass sich der Kapitalismus über Tradition und Moral hinwegsetzt, um sich entfalten zu können. Im Windschatten der Kapitalakkumulation können dann auch nicht-traditionelle Lebensweisen gedeihen, die nicht unter die herrschenden Moralvorstellungen fallen. Dennoch besteht Uneinigkeit darüber, ob das politische Ziel homosexueller Emanzipation eine erfolgreiche Integration in den Kapitalismus oder dessen Bekämpfung sein sollte. Noch in den 70ern hatte zum Beispiel der Schwulenaktivist und Sexualwissenschaftler Martin Dannecker auf Demos gefordert: Brüdern und Schwestern, ob warm oder nicht, Kapitalismus bekämpfen ist unsere Pflicht. Also das hat er auf einem Transparent hochgehalten. Heute betreiben die meisten homosexuellen Lobbyorganisationen eher das Gegenteil, nämlich die Integration in den Kapitalismus. In diesem Zusammenhang spricht man auch von Kooptierung. Damit bezeichnet man, dass die Möglichkeit sexueller und geschlechtlicher Gleichberechtigung an die Integration in kapitalistische Lebens- und Arbeitsbedingungen geknüpft wird. Sexualität und Fürsorge werden dann in eine Warenlogik integriert, man sagt auch kommodifiziert. Diese Warenlogik begünstigt ein Ausbrechen aus der heteronormativen Ordnung, da Warenkonsum Wahlfreiheit erfordert. Während einerseits die Sexualität sogar paradigmatisch für das Freiheitsversprechen des Konsumkapitalismus einsteht, repräsentiert andererseits die Familie die privatisierte Bewältigung seiner Risiken. Wird also von den Individuen auf dem Arbeitsmarkt Anpassung und in der Familie Risikomanagement gefordert, herrscht in der Konsum- und Privatsphäre eine grundsätzliche Wahlfreiheit zwischen verschiedenen sexuellen Lebensstilen, die ohne normative Urteile auszukommen scheinen. Hier, so merkt die Politologin Rosemary Hennessy an, gays are included in an elastic community of pleasure seekers and a tentatively more pliant heterosexual sex gender system. Also hier werden Schwule in eine elastische Gemeinschaft von Lustsuchern eingeschlossen und in ein probeweise geschmeidigeres heterosexuelles Geschlechtersystem. Die postfordistische Dienstleistungsgesellschaft mit ihren individualisierten Arbeitsprofilen, die familienungebundene Flexibilität und Mobilität sowie kundenbezogenes Selbstmanagement erfordern, hat also einen Statuszuwachs homosexueller Lebensstile bewirkt. Die auf die Kapitalinteressen bezogene Disziplinierung der Arbeitskraft erfolgt nun unter Einbeziehung sexueller und geschlechtlicher Identität und macht ihre erfolgreiche Inszenierung zu einem Teil des erworbenen Produkts. Paradoxerweise werden Homosexuelle einerseits als Ikonen familienungebundener Arbeits- und Konsumsubjekte mobilisiert, während sie andererseits ebenfalls für eine Neofamiliarisierung von Care-Ökonomien in den Dienst genommen werden. Hegemoniale Darstellungen von Homosexuellen und ihrem Gay-Lifestyle bieten sich deshalb als Modell neoliberaler Sieger an. Diesem Klischee entsprechend gelten besonders Schwule als beruflich erfolgreiche Besserverdiener und modebewusste Trendsetter. Sie seien mobil und flexibel, hedonistisch und konsumbetont, individualistisch und stilsicher und damit die idealen Subjekte einer Konsum- und Dienstleistungsgesellschaft. Als Beispiel für diese Vorstellungen kann man Fernsehsendungen anführen, die schwule Stilberatung für heterosexuelles Konsumverhalten betreiben, wie etwa Schwul macht cool auf RTL oder auch das Medienphänomen der Metrosexualität, das den kulturellen Mehrwert des Gay Lifestyle abschöpft, ohne das Stigma der Homosexualität teilen zu wollen. Also wenn man sich die Berichte über die Metrosexuellen anguckt, dann wird meistens sehr deutlich gemacht, dass sie zwar schwul aussehen, aber nicht schwul sind. Dass es auch Lesben zunehmend gelingt, den neoliberalen Konsumkapitalismus zu kooptieren, suggeriert zum Beispiel die auch in Deutschland sehr populäre Seifenoper The L Word. Darin sind ausnahmslos alle Lesben schicke Karrierefrauen. Zugleich werden besonders Lesben zunehmend als verantwortungsvolle Fürsorgespenderinnen in sogenannten Regenbogenfamilien angesprochen. Beide Ikonen reproduzieren einerseits heteronormative Annahmen von weiblicher und männlicher Arbeitsteilung, während sie andererseits ebenso mit heteronormativen Erwartungen brechen. Die sich aus der erfolgreichen Kooptierung ergebende Normalisierung von Homosexualität unter einem neoliberalen Vorzeichen bezeichnet die Soziologin Lisa Duggan kritisch als neue Homonormativität. Denn problematisch an dieser Kooptierung findet sie vor allem, dass sie zwar alle in kapitalistische Lebens- und Arbeitsbedingungen zwingt, aber nur einigen wenigen ermöglicht, davon zu profitieren. Dies führt tendenziell zu einer Umverteilung, also neoliberal ausgedrückt einem Outsourcing von Reproduktionsarbeit von reichen Frauen an arme Frauen. Denn gut ausgebildete und meistens weiße Frauen der Mittelschicht bevorzugen eine einkommensstarke und ihrer Qualifikation gerechte Erwerbstätigkeit. Und sie stellen dann für die Hausarbeit ärmere Frauen an, die außerdem häufig einen Migrationshintergrund aufweisen und unter prekären Bedingungen arbeiten müssen. Da sie nicht selten auch im Haushalt ihrer Arbeitgeberinnen leben, stehen sie unter einer ständigen sozialen Kontrolle und die verstärkt dann wieder heteronormative Rollenmuster. Vom neoliberalen Wandel profitieren also in erster Linie diejenigen Frauen und Männer, und diesmal darunter auch Schwule und Lesben, die auch vorher schon gesellschaftlich privilegiert waren. Wer reich ist, kann sich mehr Freiheiten in der Lebensgestaltung und sexuellen Selbstverwirklichung für sich und seinen Partner oder ihre Partnerin leisten. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Lee Badgett hält deshalb die Vorstellung, dass Homo- und Transmenschen pauschal vom Neoliberalismus profitieren, für einen Mythos, der nur auf eine Minderheit weißer, schwuler Männer aus dem Mittelstand zutrifft und von einigen ihrer Vertreter propagiert wird, um sich als Konsumenten interessant zu machen. Andere, nicht heteronormativitätskritische Lebensweisen würden ökonomisch immer noch benachteiligt. Gerade Transgenders haben häufig Probleme am Arbeitsplatz. Felicity Grace hat wiederum untersucht, dass Banken bei der Vergabe von Krediten darauf achten, dass die Kreditnehmerinnen in heterosexuellen Ehe- oder zumindest eheähnlichen Verhältnissen leben. Mit einigem Recht kann man allerdings behaupten, dass diejenigen Geschlechter- und sexualpolitischen Aktivistinnen, die sich auf die politische Bewegungsgeschichte von Queer Politics beziehen, der Kooptierung und dem Kapitalismus kritisch gegenüberstehen. Queer Politics verstanden sich als Sammlungsbewegung all jener, die Marginalisierung rund um Sexualität und Geschlecht bekämpfen wollten. Sie wollten damit gegen eine Form der Identitätspolitik angehen, die ihre politische Agenda auf die Kritik eines einzelnen gesellschaftlichen Unterdrückungsverhältnisses verengte, also im Vergleich der Homosexuellen die Homophobie, und dabei andere Herrschaftsverhältnisse aus den Augen verlor, oder deren Thematisierung sogar als Blockade der eigenen Kampfziele denunzierte. Inzwischen ist dieser Zugang auch unter dem Schlagwort Intersektionalität bekannt geworden. Dabei rücken notwendigerweise auch ökonomische Ausschlüsse durch Klassenverhältnisse in den Fokus. Diese waren und sind wiederum nicht von rassistischen, patriarchalen, homo- und transphoben Verhältnissen zu trennen. Außerdem griffen Queer Politics einige der Profiteure dieser Verhältnisse an. so die Pharmakonzerne und das Geschäft, das diese mit HIV und AIDS machten und machen. Queer Nation hat zum Beispiel in einer spektakulären Aktion Anfang der 90er die New Yorker Börse besetzt. Die queerfeministisch inspirierten Räume, jetzt rede ich endlich von Räumen, sind dagegen meistens nach dem Do-it-yourself-Prinzip und unkommerziell organisiert. Trotzdem gibt es Konflikte um die Positionsbestimmung von Queer Politics innerhalb von Kapitalismuskritik. Dabei steht auf dem Spiel, welchen Stellenwert die Kritik an der Normalisierung von Sexualität und Geschlecht innerhalb der neoliberalen Gesellschaftsformation hat und was sie zu möglichen Auswegen daraus beiträgt. Handelt es sich hier um gemeinsame, gegenläufige oder völlig getrennt verlaufende Kämpfe? Rosemary Hennessy vertritt die Ansicht, dass die Kapitallogik Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit nicht notwendig voraussetzt, sondern sich ihnen gegenüber gleichgültig verhält. Ihrer Meinung nach benötigt Kapitalismus zwar Ungleichheit, und es ist hilfreich, wenn diese Ungleichheit als Identität verdinglicht ist, aber es ist egal, um welche Ungleichheit es sich hier handelt. Je mehr Ungleichheit, desto besser. Kapitalismus ohne Heteronormativität ist ihrer Meinung nach deshalb denkbar, wenn auch nicht wünschenswert. Salomonisch ließe sich vielleicht anführen, dass es sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt wohl eher da bei diesen Überlegungen um ein reines Gedankenexperiment handelt, da es bislang noch keine kapitalistische Gesellschaftsformation gegeben hat, die ganz ohne Heteronormativität ausgekommen wäre. In jedem Fall ist eine Perspektive sexueller und geschlechtlicher Emanzipation beim Nachdenken über Reproduktionsverhältnisse unerlässlich. Kapitalismuskritik und homosexuelle Emanzipationspolitik sind in der Vergangenheit allerdings häufig getrennte Wege gegangen. In der Bundesrepublik der 70er Jahre taten die K-Gruppen Homosexualität als einen bürgerlichen Nebenwiderspruch des Kapitalismus ab, der sich in einer postkapitalistischen Gesellschaft über kurz oder lang erledigen würde. Obwohl feministische Marxistinnen die Unterscheidung von Haupt- und Nebenwiderspruch schon damals kritisierten, spukt diese hierarchische Unterscheidung dennoch in vielen Köpfen fort. Heteronormativitätskritik und sexuelle Emanzipation erscheinen dann als ein purer Luxus, der sich erst dann rechtfertigen lässt, wenn materielle Bedürfnisse befriedigt sind. Die Politologin Nancy Fraser unterscheidet deshalb Kämpfe um kulturelle Anerkennung, zum Beispiel von Frauen, Homosexuellen und Schwarzen, und Kämpfe um materielle Umverteilung, also Klassenkämpfe. Allerdings räumt sie beiden Anliegen dieselbe Berechtigung ein. Sie führte um diese These eine vielbeachtete Kontroverse mit der Philosophin Judith Butler. Butler zufolge vergibt man sich, wenn man sich mit dieser Anordnung abfindet, eine wesentliche Dimension der Kritik an Heteronormativität, nämlich die der Biopolitik, also der politischen Ökonomie der Reproduktion von Leben. Gerade die Bereiche der Reproduktionstechnologie und der kosmetischen und plastischen Medizin gewinnen zunehmend an ökonomischer Bedeutung und sind heteronormativ verfasst. Man verweist mit dieser Anordnung, die Butler kritisiert, also Homo- und Transsexualität in den Bereich der Kultur und erklärt Heterosexualität als die alleinige materielle Basis der Gesellschaft. In den Queer Studies beschäftigte man sich dennoch vor allem mit kulturellem und künstlerischem Material. Vermutlich, weil Queer Theory in den kunst- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen zuerst überhaupt wahrgenommen worden ist. Aber schon 2001 mahnten Katharina Pühl und Nancy Wagenknecht an, dass sich Queer Theory mit ihrem eigenen dunklen Kontinent, nämlich der Ökonomie- und Kapitalismusanalyse, auseinandersetzen müsse. 2004 forderte Stephen Shapiro im englischsprachigen Bereich einen Economic Turn der Queer Theory. Und spätestens seit der Krise des neoliberalen Kapitalismus stehen ökonomische Fragen auch auf der Tagesordnung von Queer Theory. Inzwischen haben einige Arbeiten diese Lücke gefüllt und aus heteronormativitätskritischer Perspektive das Verhältnis vor allem von Sexualität, Arbeit, Ökonomie und Neoliberalismus kritisch unter die Lupe genommen. Für den kommenden Januar hat die Zeitschrift GLQ, ein zentrales Organ der englischsprachigen Queer Studies, eine Sondernummer mit dem Titel Queer Studies and the Crises of Capitalism angekündigt. Im Folgenden möchte ich einige dieser queerfeministischen Ansätze herausgreifen und näher darstellen. Das Konzept der divergenten Ökonomien von dem Forscherinnen-Duo Gibson-Graham, den Begriff der sexuellen Arbeit von Brigitta Kuster und Renate Lorenz und schließlich das Theorem der gouvernementalen Prekarisierung von Isabel Loray. All diese Konzepte sind nicht völlig neu, sondern schließen an frühere Analysen von Geschlecht, Sexualität und Ökonomie an. Neu an ihnen ist jedoch der Versuch, aktuelle Veränderungen im Kapitalismus und der Geschlechterordnung zusammenzudenken und mit einer queerfeministischen Emanzipationsperspektive zu verbinden. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte des Vortrages, nur um euch einen Eindruck zu geben, wie lange ihr noch aufpassen müsst. Gibson Graham waren ein queerfeministisches Forscherinnen-Duo, das bis zum Tod von Julie Graham im Jahre 2010 das Projekt einer Dekonstruktion des Kapitalismus verfolgte, dem sie eine postkapitalistische Ökonomie des Gemeinschaftlichen entgegensetzen wollten. Zentral in diesem Projekt ist die Schaffung neuer, queerer Selbstverhältnisse, die sich kooperativ vernetzen, anstelle zu konkurrieren. Kapitalismus dekonstruieren heißt ihrer Meinung nach aufzuzeigen, dass Kapitalismus weder einheitlich noch allmächtig ist. Gerade diese Uneinheitlichkeit würde stets einen Überschuss divergenter Ökonomien erlauben, die nicht nach kapitalistischen Prinzipien wirtschaften. Außerdem erscheint in dieser dekonstruktiven Perspektive Kapitalismus nicht mehr als übermächtiger Monolith, sondern als poröse und angreifbare Formation. Auch die marxistische Tradition hat über sogenannte Keimformen von Ökonomien nachgedacht, die den Keim für die Überwindung der herrschenden Reproduktionsweise legen. Allerdings haben marxistische Kapitalismusmodelle große Schwierigkeiten mit der Vorstellung, dass Kapitalismus nicht durch einen Kern von Strukturprinzipien geprägt ist. Diesen Bedenken würde ich zustimmen und behaupten, dass auch in globaler Perspektive zumindest ein kleinster gemeinsamer Nenner notwendig ist, der die Waren- und Finanzströme organisiert und menschliche Arbeit als Ware handelt. Gibson Grahams Ansatz ist von vielen Queer-Theoretikerinnen aufgegriffen worden, unter anderem von Antke Engel, Friederike Habermann, Katrin Ganz und Do Gerbit, Esra Erdem und in der Zeitschrift Rethinking Marxism. Nicht alle diese Denkerinnen unterschreiben den Ansatz einer Dekonstruierbarkeit des Kapitalismus. Sie sind aber alle in die Suche nach konkreten ökonomischen Alternativen verwickelt. Dieser Aspekt macht sicher den Charme dieser Perspektive aus, der in den folgenden beiden Ansätzen, die ich jetzt vorstellen werde, fehlt. Denn diese konzentrieren sich auf die Analyse der gegenwärtigen kapitalistischen Ökonomie. Sie verorten allerdings innerhalb dieser Ökonomie selbst ein Potenzial zu ihrer Überwindung. Wenn wir heute im öffentlichen Diskurs überhaupt mit Sexualität im Bereich der Arbeit konfrontiert werden, dann als Prostitution oder als sexuelle Belästigung. Beide Phänomene zeigen an, dass es als illegitim erachtet wird, diese Bereiche miteinander in Verbindung zu bringen. Die sexuelle Dimension des Arbeitsalltags wird tabuisiert. In ihrem Buch Sexuell Arbeiten, eine queere Perspektive auf Arbeit und prekäres Leben, haben Renate Lorenz und Brigitta Kuster dagegen diese Trennung hinterfragt und wollen der darin repräsentierten Arbeit aus einer Perspektive der Sexualität sowie der darin repräsentierten Sexualität aus einer Perspektive der Arbeit nachgehen. Das war jetzt ein Zitat von den beiden. Wenn man den Autorinnen so weit folgt, erschließt sich der zunächst vielleicht etwas sperrige Begriff der sexuellen Arbeit. Sie schlagen damit vor, eine neue Perspektive auf die sexuelle Dimension von Arbeit zu werfen und stellen die Frage, Zitat, wie genau wird Sexualität zu einem Träger von Prozessen, die machtvolle Subjektivierungen produzieren, sie hierarchisch zueinander anordnen und politische, ökonomische und kulturelle Ressourcen verteilen, aber zugleich auch in ein möglicher Ansatzpunkt sind, die Ordnung des Sozialen neu zu organisieren. Ende des Zitats. Der von Ihnen vorgeschlagene Begriff der sexuellen Arbeit zielt darauf ab, die Dimension von Sexualität und ihrer Vermachtung in die Analyse von Arbeitsverhältnissen einzuführen. Er bezeichnet den Aufwand, der notwendig ist, um in Arbeitsverhältnissen eine kohärente sexuelle und geschlechtliche Identität zu verkörpern, die in der Lage ist, die Arbeitsanforderungen zu erfüllen. Der Begriff trägt dem Umstand Rechnung, dass wir in unserer Arbeit auch mit unserer geschlechtlichen und sexuellen Identität, mit unseren Gefühlen und Selbstbildern involviert sind. Auch als arbeitende Menschen sind wir geschlechtliche und sexuelle Wesen mit Wünschen und Gefühlen, die auf eben solche treffen und sich in Arbeitsprozessen koordinieren müssen. Wir müssen dabei für unser Gegenüber verständlich und kalkulierbar sein, uns ihren Wünschen und Fantasien aussetzen und zugleich Modelle kultureller Verstehbarkeit bedienen. Der Aspekt des öffentlichen Ausgesetztseins betont die Beschämbarkeit und damit die intim-sexuelle Dimension dieser Arbeit. Ich bin also in dieser Dimension von Arbeit besonders angreifbar. Anders als die Arbeit am Ich oder am Selbst setzt der Begriff der sexuellen Arbeit allerdings keine feste Identität voraus. Vielmehr lädt er zu einer Sicht auf Prozesse und Kontexte und nicht auf individualistische Subjekte ein. Der Begriff der sexuellen Arbeit knüpft zum einen an postoperaistische Analysen immaterieller Arbeit und affektiver Arbeit, die vor allem von Antonio Negri und seinem Umfeld formuliert wurden, aber besonders auch an feministische Analysen affektiver und emotionaler Arbeit an, zum Beispiel Aline Hochschild. Die Betonung des Sexuellen stellt Sexualität als herrschaftlichen Vergesellschaftungsapparat heraus, der nicht einfach aus einem Geschlechterdualismus ableitbar ist, sondern durch vielfältige soziale Positionen bestimmt ist. Damit greift die Analyse sexueller Arbeit postmarxistische, marxistische und feministische Theorien der Reproduktionsarbeit auf, umgeht aber die problematische Gegenüberstellung von Produktionsverhältnissen einerseits und Reproduktionsverhältnissen andererseits. Sexuelle Arbeit lässt sich eben nicht einer der beiden Sphären zurechnen. Sie wird nicht nur im Rahmen von Erwerbsarbeit geleistet, sondern ebenso als unbezahlte Beziehungsarbeit, Hausarbeit und Fürsorgearbeit. Schließlich soll der Begriff der sexuellen Arbeit damit die Analyse von Heteronormativität im Feld der Arbeit ermöglichen. Lorenz und Kuster sprechen in diesem Zusammenhang von der Normalisierungsarbeit, die zum einen darin besteht, Normalität herzustellen und zum anderen eben diese Arbeit wieder unsichtbar zu machen, so als sei Normalität einfach da. Sie führen dazu das Beispiel von ihren Gesprächen mit Zimmermädchen an, denen zusätzlich zu ihrer Reinigungsarbeit im Hotel nicht nur eine spezifische Weiblichkeitsperformance auferlegt wird, müssen also bestimmte Kleidung tragen, die Haare in einer gewissen Weise und sich auch dementsprechend verhalten, sondern außerdem ein Unsichtbarmachen der Spuren der eigenen Arbeit, indem sie sich in ihrem Arbeitsvertrag zu stets sauberer Kleidung verpflichten müssen. Was dann besonders schwierig ist, wenn man nämlich Drecksarbeit verrichten muss und dabei sauber bleiben muss. Sexuelle Arbeit umfasst aber außerdem das sich Abarbeiten an den dominanten Fiktionen von Geschlecht und Sexualität, aber auch von anderen sozialen Kategorien. So untersuchen die beiden Autorinnen die widersprüchlichen Anrufungen von migrantischen Facharbeiterinnen in der IT-Branche, die abwechselnd als Kumpel, dann wieder als gute Seele und ebenso als exotische Bereicherung angerufen werden von ihren Arbeitskollegen und Kolleginnen. Um mit dieser Widersprüchlichkeit umgehen zu können, aber auch um die sich dadurch ergebenden Handlungspotenziale zu nutzen, müssen sich die so Angerufenen ein elastisches Selbstmanagement zulegen, das kontextabhängig je unterschiedliche Rollenmuster zitiert. Uta Schirmer unterscheidet vor diesem Hintergrund 5 verschiedene Ebenen sexueller Arbeit. Die Inszenierungsarbeit, die Beziehungsarbeit, die psychische Arbeit, das berufliche Engagement oder auch Überengagement und schließlich die Fähigkeit zur Durchquerung unterschiedlicher und teils widersprüchlicher Positionen. Es werden jedoch nicht alle Menschen im gleichen Maße überdeterminiert und widersprüchlich angerufen. Und es können sich auch nicht alle diesen Anrufungen im gleichen Maße entziehen. Um die ungleiche Verteilung des Aufwandes sexueller Arbeit zu beschreiben und um Ausbeutung auf der Grundlage sexueller Arbeit zu kritisieren, möchte ich daher den Begriff der sexuellen Arbeitsteilung vorschlagen. Einerseits müssen zwar alle sexuell arbeiten, um sich als sexuelle Subjekte zu reproduzieren, andererseits ist der Aufwand, der dabei investiert werden muss, unterschiedlich verteilt. Denn sexuelle Arbeit ist auch immer Normalisierungsarbeit. Und obwohl niemand den Vorstellungen von Normalität vollends entspricht, gelingt es einigen doch leichter als anderen, diesen Anschein zu erwecken. Sexuelle Arbeit wird also besonders jenen abverlangt, die als Abweichung oder Variante der Norm markiert sind, also nicht weiß, männlich, heterosexuell, bürgerlich und so weiter sind. Mit Corinna Genschel spreche ich von Vereindeutigungszumutungen, die insbesondere queere Existenzweisen zu schultern haben, die sich in der hegemonialen heterosexuellen und zweigeschlechtlichen Sozialisation nicht wiederfinden können oder wollen. Je stärker der Bruch zur Normalität ausfällt, desto intensivere Identitätsarbeit müssen sie einbringen, um sich wieder als konsistentes Selbst zu erfahren und nach außen darzustellen. Der dafür aufgebrachte Aufwand soll aber zugleich unsichtbar gemacht werden, indem er als Identität normalisiert und naturalisiert wird. Jemand ist dann einfach lesbisch oder sieht gut aus. Uta Schirmer wiederum hat empirisch untersucht, welcher Aufwand geschlechtsuneindeutigen Menschen im Arbeitsalltag abverlangt wird. Nicht heteronormativitätskonforme Selbstentwürfe müssen auf gesellschaftliche Vereindeutigungszumutungen reagieren und die Widersprüche, die Geschlecht und Sexualität umgeben, in eine subjektive Konsistenz pressen, die objektiv aber falsch ist, da diese Widersprüche individuell nicht lösbar sind. So müssen schwule und transsexuelle Männer etwa beweisen, dass es möglich ist, schwul oder trans und ein ganzer Kerl zu sein und so weiter. Dabei entwickeln und verkörpern sie innovative Männlichkeitsentwürfe, deren Gebrauchswert alle Männer abschöpfen können, da die Krise der Männlichkeit eben solche Neugestaltungen erfordert. Die schon genannte Metrosexualität ist ein eingängiges Beispiel für die heterosexuelle Aneignung des Mehrwertes queerer sexueller Arbeit. Gesamtgesellschaftlich gesehen ist also die zu leistende sexuelle Arbeit ungleich verteilt. Abweichende Identitätsbildungen müssen die Norm ständig bewältigen, während ihre heterosexuellen Gegenstücke, allerdings eben wieder nur in dem Maße, wie sie diese und nicht andere Norm erfüllen oder nicht erfüllen, während ihre heterosexuellen Gegenstücke dieser Norm einfach entsprechen. Sie können aber nur deshalb dieser Norm so mühelos entsprechen, weil andere durch ihr Abweichen ihre eigene Normalität unter Beweis stellen. Also je abweichender der oder die andere ist, desto normaler, in normalerem Lichte erscheine ich selbst. In diesem Zusammenhang spreche ich auch von einer Delegierung von Identitätsarbeit, um eine Form der Ausbeutung auf der Grundlage sexueller Arbeit zu benennen. Sexuell und geschlechtlich Marginalisierte übernehmen dann identitätsstiftende Mehrarbeit für die Vertreterinnen der Normalität, indem sie zum Beispiel Beleidigungen, mit denen sich die Aggressoren ihrer Normalität versichern wollen, aushalten und verarbeiten müssen. Aber sogar die Geste tolerierender Akzeptanz delegiert Normalisierungs- und Identitätsarbeit an die Abweichlerinnen, die als anerkannte andere zugleich die Norm als das eigene und eigentliche bestätigen. Genauer zu klären bliebe allerdings noch, wie sich die Strukturen ungleicher Verteilung sexueller Arbeit präzise bestimmen lassen, da der Begriff zunächst nur mögliche Anwendungsbereiche auslotet, aber nicht auf eine Quantifizierbarkeit angelegt ist. Es ist also schwer zu sagen, wie sich der Umfang sexueller Arbeit überhaupt bemessen ließe. Ebenso müsste die ungleiche Verteilung von symbolischem, kulturellen und auch ökonomischem Kapital, das in die sexuelle Arbeit investiert werden kann, in die Analyse mit einbezogen werden. Also Privilegien des Weißseins oder Bildungsprivilegien oder finanzielle Privilegien. Kusters und Lorenz' Perspektive beschreibt die individuelle Einzelpraxis und setzt also auf einer Mikroebene an. Dieser Perspektive lässt sich eine Makroebene hinzufügen, wenn man untersucht, wie diese Einzelpraxis staatlich und volkswirtschaftlich hervorgebracht und reguliert wird. Ein Blick auf gouvernementale Prekarisierung erlaubt uns jetzt deshalb, sexuelle Arbeit als einen integralen Bestandteil des neoliberalen Kapitalismus wahrzunehmen und zu politisieren. Den Begriff der Gouvernementalität entwickelte der Philosoph Michel Foucault 1978 und 1979 in einer Vorlesungsreihe am Collège de France in Paris. Er versteht darunter die Verbindung von staatlichen Herrschaftstechniken mit Techniken des Selbst, eine Führung der Selbstführung, die die Individuen dazu bringen soll, sich selbst zu regieren. In den daran anknüpfenden Gouvernementalitätsstudien ist der Begriff vor allem verwendet worden, um die verstärkte Mobilisierung und Flexibilisierung der Subjekte in den neoliberal verfassten kapitalistischen Gesellschaften zu beschreiben. Die Gouvernementalitätsstudien machen sich Karl Marx' Einsicht zunutze, dass jede Veränderung der Produktionstechnik auch zu einer Veränderung der Selbstverhältnisse führt. Der Politiker und Theoretiker Antonio Gramsci behauptete, dass zur Durchsetzung und Aufrechterhaltung der Reproduktionsverhältnisse ein jeweiliger Menschentypus geschaffen werden muss. Dies geschieht nicht nur am Arbeitsplatz, sondern an allen Orten der Gesellschaft, auch jene, die damit nichts zu tun zu haben scheinen, wie der Kirche, der Schule und den Freizeitvergnügungen. Im fordistischen Kapitalismus war dieser Menschentypus durch Rigidität und Uniformität gekennzeichnet. Mit der neoliberalen Transformation des Staates werden dagegen Deregulierung, Flexibilisierung und Mobilisierung zu Regierungsimperativen, die einen völlig anderen Menschentypus benötigen. Für seine Durchsetzung verwendet der Staat nun andere Strategien, die er paradoxerweise als seinen Rückzug ausgibt. Diesen vermeintlichen Rückzug des Staates im Neoliberalismus interpretiert Isabel Lohrei als gouvernementale Prekarisierung. Die gouvernementale Prekarisierung treibt ungesicherte Subjektivierungen und Lebens- und Arbeitsbedingungen hervor und mobilisiert sie zugleich. Indem sie zu Selbstunternehmerinnen werden, exekutieren die Individuen die neoliberale Regierungslogik an sich selbst und werden zugleich zu ihren Akteurinnen. Diese totale Mobilmachung steht im Dienste der kapitalistischen Ökonomie, mit deren Logik nun auch Bereiche kolonisiert werden, die zuvor dieser Logik entzogen waren. In Arbeitsregimen schlägt sich dies in der Prekarisierung und Subjektivierung von Arbeit nieder. Denn im Zuge dieser Flexibilisierung wird die ökonomische Logik auch auf das Soziale ausgeweitet und dringt damit in Bereiche ein, die zuvor nicht unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet wurden. So auch das Selbst und die Subjektivität. Ökonomisierung des Selbst heißt dann, das Selbst als eine Ressource und als ein Produktionsmittel zu betrachten, also als Kapital, mit der Ausnahme, das sich dieses Kapital auch selbst managt. Der Soziologe Ulrich Bröckling hat die Figur dieses unternehmerischen Selbst ausführlich dargestellt. In der Formel von der Ich-AG ist sie in der Bundesrepublik allgegenwärtig geworden. Die neuen Arbeitskraftunternehmerinnen sorgen sich um sich selbst als einen Teil ihrer wahren Arbeitskraft. Sie betreiben qualitatives Selbstmanagement und sind offen für Innovation, mit der sie sich ständig neu erfinden. Dadurch werden sie nicht nur zu Produzentinnen, sondern zu ihrem eigenen Produktionsmittel. Auf die gouvernementale Selbstführung als Arbeitsmarktsubjekt bezogen, wird dieses neoliberale Ideal als Employability bezeichnet. Es lässt sich als Arbeitsmarktfähigkeit oder Beschäftigungsfähigkeit übersetzen. Employability setzt die Identifikation mit der eigenen wahren Arbeitskraft und deren ständige Anpassung an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes voraus. Die fordistische Trennung von Arbeit und Leben, wie sie für tariflich Beschäftigte, vorwiegend männliche Arbeitnehmer galt, wird damit zunehmend prekär. Auf diese Weise stößt auch Erwerbsarbeit zunehmend in private und intime Bereiche vor. Nun wird die Identifikation mit der Arbeit mit der ganzen Person erwartet. Dieses emotionale und reflexive Investieren in die Arbeit ist in der Industriesoziologie als Subjektivierung der Arbeit und in der schon genannten postoperaistischen Theoriebildung als immaterielle oder affektive Arbeit bezeichnet worden. Mit dem Employability-Gebot steigt, und dieser Begriff taucht auch im Abschlussbericht der Hartz-Kommission auf, aber auch in Schulungsbroschüren für Angestellte in den Arbeitsagenturen. Also mit dem Employability-Gebot steigt der den Einzelnen aufgebürdete Aufwand sexueller Arbeit, denn er erfordert ständiges Selbstmanagement und Selbstanpassung an den Arbeitsmarkt. Und damit eben auch ein Mehr an sexueller Arbeit. Diese Entgrenzung der Produktions- und Reproduktionssphäre bleibt nicht ohne Auswirkungen auf geschlechtliche und sexuelle Herrschaftsverhältnisse und deren Anfechtung, da mit der Verwischung der Grenze zwischen Leben und Arbeit traditionelle heteronormative Geschlechterarrangements in Unordnung geraten. Diese Deregulierung heteronormativer Verhältnisse wird nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern sogar als Freiheits- und Selbstverwirklichungsversprechen eingesetzt, um die freiwillige Teilnahme am Herrschaftskonsens zu erreichen. Dieses Versprechen geht so: Wem es gelingt, sich gut zu verkaufen, kann die Chancen der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und damit verbunden der Geschlechterarrangements nutzen und auch eigensinnige Selbstentwürfe durchsetzen, die früher durch das Raster des paternalistischen Wohlfahrtsstaates im Fordismus herausgefiltert worden wären. Das erfordert hohe Kompetenzen der kontextsensiblen Neuerfindung. Gefragt sind prekäre Superheldinnen, wie sie von der prekarisierungskritischen Euro-Mayday-Bewegung zum Thema gemacht und aufs Korn genommen worden sind oder auch immer noch werden. Prekarisierung von Heteronormativität meint also ebenso wenig, dass Heteronormativität verschwindet, wie die Prekarisierung von Arbeit nicht heißt, dass Arbeit verschwindet. Vielmehr bedeutet die Prekarisierung von Heteronormativität einen obsessiven und leidenschaftlich betriebenen Zwang, sich mit geschlechtlichen und sexuellen Normen auseinanderzusetzen, sich an ihnen abzuarbeiten, ihnen Zugeständnisse abzutrotzen und nicht zuletzt hinzunehmen, dass es an uns selbst liegt, wenn wir dabei unterschiedlich erfolgreich sind. Durch diese innere Landnahme des Kapitalismus sind wir mit unserem Fühlen, Lieben und Begehren neu und anders in kapitalistische Ökonomien verwickelt. Einerseits werden wir gewollt oder ungewollt zu Akteurinnen der Kooptierung. Andererseits eröffnet das neoliberale Modell ein Potenzial zur Politisierung und Widerständigkeit im Innern der Herrschaftsprozesse. Paradoxerweise legitimiert es gerade durch den hervorgelockten Eigensinn die Zustimmung und aktive Beteiligung der Beherrschten. Angesichts der gegenwärtigen Krise des Kapitalismus scheint die Notwendigkeit der Suche nach alternativen Formen des Wirtschaftens wieder immer mehr Menschen einzuleuchten. Vielleicht war dies ja auch eine Motivation, mich zu einem Vortrag zu queerer Ökonomiekritik einzuladen. Ich hoffe, dass in meinem Vortrag zumindest deutlich geworden ist, dass sexuelle und geschlechtliche Emanzipation ein elementarer Bestandteil bei der Erarbeitung dieser Alternative sein müssen und umgekehrt, ohne diese auch nicht möglich sind. Gerade ein Blick auf Ökonomien queerer Subkulturen und Communities könnte Aufschluss darüber geben, wie nachhaltige kooperative Netzwerke auf der Grundlage von Freundschaft und Leidenschaft gebildet werden können, die quer zu normativen Identitäten verlaufen. Und mit diesem Ausblick hier weiter nachzudenken und zu suchen, möchte ich hier aufhören und bedanke mich erstmal für eure lange Aufmerksamkeit. Dankeschön.